Je häufiger wir Wahltermine über den Kalender verteilen, desto seltener gehen die Menschen wählen. Extrembeispiel ist die Schweiz. Systematischer Wahlbetrug funktioniert in Deutschland zum Glück nicht. Einmal, weil es genug Menschen gibt, die, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, das nicht tun würden. Und wenn wir Deutschen was können, dann ist es auch Bürokratie und Kontrolle. Und das funktioniert bei Wahlen relativ gut. Wählen gehen ist wichtig und man muss den Menschen eigentlich klar machen, dass man Politik nicht entrinnt. Außer man zieht sich auf eine einsame Insel zurück. Das kann aber auch allerlei Nachteile haben. Da wissen wir aus Forschung, dass tatsächlich Hai-Attacken in den USA, ist das untersucht worden, dazu führen, dass der amtsinhabende Präsident Stimmen verliert.
Wer wählt eigentlich und wer nicht? Wie sieht eigentlich aus der Durchschnittskandidat in Sachsen-Anhalt und welchen Einfluss hat womöglich das Wetter auf das Wahlergebnis? Heute tauchen wir ein in die Welt der Zahlen und Statistiken in unserer vorletzten Folge vor den Wahlen im Wahllokal. Mein Name ist Anna Petersen.
Damit die Anna in dem Meer der Zahlen nicht ertrinkt, bin ich als Rettungsring mit dabei. Mein Name ist Stefan W. Westphal. Am Sonntag ist es soweit, die Kreuze werden gesetzt und heute schauen wir uns mal die Statistiken an. Dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der sich damit bestens auskennt, Professor Dr. Christian Stecker. Er wohnt in Halle, lehrt aber an der TU in Darmstadt und ist dort für die Politwissenschaften im Einsatz, unter anderem für die Einführung in Regierungssysteme oder den Vergleich von politischen Systemen und er forscht auch ganz viel in Richtung Wahlen, ist also heute für uns komplett der richtige Ansprechpartner. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und dann steigen wir gleich mal ein. Wer oder was beeinflusst eigentlich so eine Kommunalwahl?
Naja, wenn wir uns jetzt mal so einen typischen Wähler, typische Wählerin reinversetzen, dann hat sie eine bestimmte ideologische Grundhaltung, ist vielleicht für mehr Umverteilung, für weniger Zuwanderung. Und auf Basis dieser Präferenzen, dieser Einstellungen sucht sie sich dann passende politische Angebote raus. Ne? Interessant ist natürlich die Frage, inwieweit so eine Kommunalwahl was Besonderes ist oder ob wir da einfach wählen, so wie wir bei Bundestagswahlen wählen. Und da wissen wir aus der Forschung, dass Kommunalwahlen schon auch sozusagen bundespolitisch durchdrungen sind. Also würde mich jetzt wundern, wenn die geringe Popularität der Ampel nicht auch in den Kommunalwahlen ablesen sein würde oder dass die Linke nicht vielleicht unter dem schwächeren Bundestrend auch leiden würde. Also das sehen wir schon, aber wir sehen auch, dass lokale Themen eine größere Rolle spielen, lokale Persönlichkeiten dann doch auch dazu führen, dass wir stärker einzelne Personen wählen und wir haben natürlich ein anderes politisches Angebot. Ne? Zu Kommunalwahlen treten andere Gruppierungen oder zusätzliche Gruppierungen an als jetzt bei einer Bundestagswahl.
Also ich könnte sozusagen als Partei, die vielleicht im Bundestrend gerade nicht so angesehen ist, wenn ich jetzt aber die Ärzte-Koryphäe des Ortes bei mir auf der Liste habe oder einen wahnsinnig beliebten Einwohner, könnte ich das Ruder noch rumreißen.
Ganz genau. Also Persönlichkeiten spielen eine wichtige Rolle und das Interessante ist auch, dass wir sehen, dass Parteien auf kommunaler Ebene, also sozusagen Parteien, die bundesweit tätig sind, dass die schwächer geworden sind, dass sie sich aber zunehmend auch genau solche lokalen Königinnen und Könige sozusagen mit in ihre Reihen holen, die da nicht mal unbedingt Parteimitglied sind, aber dann wähle ich eben nicht die SPD oder die CDU, sondern den Kinderarzt, der auf der Liste der CDU oder der SPD oder einer anderen Partei kandidiert.
Kann man das fast so sagen, wenn ich einen Arzt auf der Liste habe, ist der gewählt?
Also wir wissen tatsächlich, dass es ja so Signale gibt, die für Wählerinnen und Wähler unmittelbar einsichtig und attraktiv sind. Als Kinderarzt, Rettungssanitäter kann man quasi gar nicht so viel verkehrt machen. Ja, das ist einfach ein Berufsbild, was Vertrauen erweckt und die bekommen systematisch mehr Stimmen als, ja auch wenn das jetzt ein Klischee bedient, als ein Lehrerin oder ein Lehrer oder ein Beamter im Allgemeinen gesprochen.
Also das ist dann so die andere Ende dieser Statistik, die
also vielleicht
Lehrer
nicht das Ende, leuchtet mir das Ende mal am besten nicht aus, aber sozusagen okay. Diese Berufsbilder, die wir auch von der sozialen Wertigkeit normalerweise nach oben rangieren, die haben auch einen positiven Einfluss auf mein Stimmergebnis. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass ein Doktortitel allgemein dazu führt, dass ich ein paar mehr Stimmen einsammle als jemand ohne Doktortitel.
Inwiefern schlägt sich denn die politische Stimmung auf Landes- oder Bundesebene auch im Wahlergebnis auf kommunaler Ebene wieder?
Also die spielt definitiv eine Rolle. Das variiert auch sehr stark. Also wir wissen aus der Forschung, dass in größeren Städten, die so ein bisschen stärker parteipolitisiert sind und dann auch stärker bundespolitisch sozusagen durchdrungen sind, also die fehlende Popularität der Ampel wird sicherlich stärker jetzt in Magdeburg oder Halle sichtbar sein als in kleineren Städten und Gemeinden, weil dort sozusagen der Wahlkontext nochmal viel stärker lokal bestimmt ist. Also da darf man dann davon ausgehen, dass da Bundespolitik nochmal eine viel geringere Rolle spielt.
Stadt und Land, können Sie da noch weitere Unterschiede ausmachen?
Ja, wir leben in einer Zeit von zunehmenden Stadt-Land-Konflikten. Es ist sehr stark ausgeprägt. Also gerade so Universitätsstädte wie Halle und Magdeburg haben sich im Kern doch sehr stark entfernt von den Präferenzen, die wir auf dem Land stärker sehen. Das sehen wir auch an den Wahlergebnissen. Ja, Parteien wie die Grünen und die AfD besetzen sozusagen unterschiedliche Pole in diesem Stadt-Land-Konflikt. Die Grünen sind sehr schwach, vor allen Dingen auf dem ostdeutschen Land. Die AfD ist dort sehr stark. Also da gibt es tatsächlich relativ große Unterschiede und man muss auch aufpassen, dass das nicht zu weit auseinander geht.
Auch bei der Wahlbeteiligung insgesamt?
Bei der Wahlbeteiligung ist es interessant, dass wir einmal einen Stadt-Land-Gegensatz dahingehend haben, dass kleinere Gemeinden meistens eine höhere Wahlbeteiligung haben als größere Städte und Gemeinden. Wir haben aber genau diese Spaltung Stadt-Land auch wiederum im Kleinen in der Stadt. Ja, also wenn wir uns abgehängte Stadtviertel ansehen, dann ist da teilweise eine extrem niedrige Wahlbeteiligung, während privilegierte Stadtteile eine deutlich höhere Wahlbeteiligung aufweisen.
Also quasi das Dorf in der Stadt.
Ja, in der Tat. Ne? Also dieser Stadt-Land-Konflikt hat sich irgendwie auch auf die Städte projiziert. Und dann ist das sozusagen eher so ein Kernstadt- und Umland-Problem oder Randlagenproblem.
Und damit ich das jetzt nochmal richtig verstehe, es ist dann tatsächlich eine Form von sozialer Kontrolle, die die Leute dann dazu führt, auch tatsächlich wählen zu gehen, weil jetzt beispielsweise der Wahlleiter vor Ort ist der Lehrer meiner Kinder und ich will nicht, dass der weiß, dass ich jetzt...
Ja, na, also die soziale Kontrolle, die soziale Übersichtlichkeit auf dem Land ist einfach größer. Das hat Vor- und Nachteile. Und wenn die Norm ist, dass man wählen geht und dass man auch seinen Nachbarinnen und Nachbarn irgendwie demonstrieren möchte, dass man jemand ist, der sich an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligt, dann gehe ich auch in das eine Wahllokal, was irgendwie vor Ort ist, und gehe wählen. Und ich habe natürlich auch nochmal eine größere Übersichtlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen der Kandidierenden wirklich persönlich kenne und unterstützen möchte, ist auf dem Dorf oder in einer Kleinstadt viel größer als jetzt in größeren Städten.
Gibt es aber, wenn es jetzt so eine Art Gruppenzwang, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz salopp ist, gibt es dann auch eine Erhebung vielleicht darüber, ob die Zahl der ungültig gemachten Stimmen dann auf dem Land höher ist? So von denjenigen, die sagen, eigentlich wäre ich gar nicht gegangen, aber damit es jetzt nicht doof aussieht, streiche ich alles durch?
Ja, das ist schwierig empirisch zu untersuchen, weil wir die Leute nicht direkt befragen oder nicht befragt haben, beziehungsweise natürlich nicht, wir sind ja nicht in Russland, direkt geguckt haben, wen sie wählen und was sie wählen und ob sie ungültig wählen. Es ist so, dass sich das ein bisschen überlagert mit der Komplexität des Wahlsystems. Also in bestimmten Bundesländern wird das Wahlsystem komplexer, je größer die Städte sind, weil ich dann so viele Stimmen habe, wie die Stadtverordnetenversammlung Sitze hat. Und da wähle ich dann mal öfter aus Versehen ungültig. Wir wissen, dass es einen schwachen Zusammenhang gibt zwischen meiner Neigung, Protest zu wählen und ungültig zu wählen. Aber ein Stadt-Land-Gegensatz ist mir da noch nicht untergekommen.
Das meine ich jetzt, wissen wir, vielleicht können wir das kurz vor der Wahl nochmal sagen. Grundsätzlich bei der Kommunalwahl für den Kreistag bzw. für den Stadtgemeinderat habe ich im Regelfall 3 Stimmen. Mhm. Die kann ich einem Kandidaten geben, ich kann die aber auch wunderbar aufteilen. Da gab es so ein wunderschönes Fremdwort. Kumulieren
und
panaschieren. Genau. Also wenn Sie ins Wahllokal gehen und fragen den lokalen Wahlvorsteher, ob Sie heute auch panaschieren können, schreiben Sie uns die Antwort einfach mal in den Kommentar. Das würde mich durchaus interessieren. Jetzt hat man ja die Europawahl und die Kommunalwahl zusammengepackt. Ja, eigentlich so die komplett gegensätzlichen Pole. Das eine wirklich ganz, ganz mikro vor Ort. Wo kommt der Kindergarten hin? Mhm. Kriegen Sie jetzt Teddys oder Puppen? So nach dem Motto. Und das andere so dieses ja doch relativ abstrakte Europa. Was ist der Sinn dahinter? Ist das wirklich nur ein Pushen der gegenseitigen Wahlbeteiligung oder hat man sich da was anderes gedacht?
Ja, so frei nach dem Slogan, alles mal in einem Aufwasch und ist durchaus eine sinnvolle Idee. Ja, je häufiger wir Wahltermine über den Kalender verteilen, desto seltener gehen die Menschen wählen. Extrembeispiel ist die Schweiz. Ja, die werden sozusagen gefühlt jedes Wochenende zu irgendeiner Volksabstimmung Abstimmung gerufen und entsprechend sind dort die Wahlbeteiligungsquoten relativ gering. Und in den 90er Jahren hat man sich dann entschieden, ich glaube alle ostdeutschen Bundesländer machen das mittlerweile, das zusammenzulegen mit dem Wahltermin. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass das tatsächlich für beide Wahlen die Wahlbeteiligung hebt. Also die Leute denken vielleicht, eine Kommunalwahl gar nicht so wichtig, Europawahl gar nicht so wichtig, aber wenn ich es addiere, ist es irgendwie hinreichend wichtig, dass ich doch wählen gehe. Kolleginnen und Kollegen haben da mal eine Studie gemacht, haben so geschätzt, so 10% steigt die Wahlbeteiligung, wenn ich so eine Kommunalwahl zusammenlege mit der Europawahl.
Müsste denn eigentlich eine Kommunalwahl in der Bedeutung von dem, was jetzt wirklich vor Ort passiert? Ich meine, je höher das wird, umso abstrakter wird es ja. Mhm. Ne? Aber theoretisch müsste man doch gerade bei einer Kommunalwahl sagen, hier geht es darum, ob meine Straße saniert wird, ob im Park neue Bäume gepflanzt werden und ob der Tierpark jetzt 5 neue Alpakas kauft.
Ja, in der Tat. Ne? Also eigentlich ist Kommunalpolitik ziemlich wichtig. So eine über den Daumen gepeilt, so 2/3 der öffentlichen Aufgaben werden auf kommunaler Ebene erledigt. Ganz viel wird bestimmt auf Bundes- und Landesebene, was dann zu erledigen ist und wie es zu erledigen ist. Aber Kommunalpolitik ist wichtig, aber in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger eben nicht. Zumindest relativ zur Bundes- und Landespolitik. Da gibt es einfach eine Diskrepanz.
Woran mag das liegen?
Naja, sozusagen die großen Streitfragen, die uns auch ideologisch umtreiben. Und sollten wir die Russland-Sanktionen hochfahren? Wie weit sollten wir die Ukraine unterstützen? Wie viel Steuern sollten Reiche bezahlen? Wie stark sollte ich die Leute sozusagen anreizen, ihr Haus umzurüsten? Das sind alles Dinge, die auf Bundes- oder Landesebene entschieden werden. Also von bestimmten Politikfeldern, die uns umtreiben, da hat einfach der Bund seinen Finger drauf. Und sozusagen, wo jetzt genau der Kindergarten gebaut wird oder ob ich jetzt hier einen Radweg anlege, das interessiert dann die lokal ortsansässigen Wählerinnen und Wähler sehr stark. Aber sozusagen so insgesamt haben die Wählerinnen und Wähler den Eindruck, dass das nicht das Allerwichtigste ist, sondern dass Bundes- und Landespolitik ein bisschen wichtiger ist. Das ist auch gar kein großes Problem. Ne? Wir haben einfach dann eine Wertigkeit, und die sich dann auch in der unterschiedlichen Wahlbeteiligung niederschlägt.
Stichwort Wahlbeteiligung. Ich kann ja mittlerweile ganz bequem zu Hause auf der Couch sitzen und entscheiden, wer DSDS-Superstar werden soll oder wen ich beim Dschungelcamp rauskegeln möchte. Kann man das nicht im Prinzip auch mit Wahlen machen, eine Wahl digital per App oder wo auch immer, könnte doch dafür sorgen, dass Menschen sagen, ach komm, wenn das so schnell geht, dann gebe ich auch meine Stimme ab.
Und wenn Sie Rainer Haseloff als Ministerpräsident wollen, dann rufen Sie jetzt an unter der 0139.
Wir würden es auch moderieren.
Ja, genau. Wir melden uns freiwillig als Tribut.
Also digitales Wählen ist eine tolle Idee und hat auch ganz viele Vorteile. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die jüngere Generation beziehungsweise die ältere Generation nicht verlieren, die dann vielleicht eher auf Stift und Papier getrimmt sind. Also aber digitales Wählen hat viele Vorteile. Wenn wir uns mal die Kommunalwahlen ansehen, dass ich mal aus Versehen ungültig wähle, könnte ich ja im digitalen Wählen die Möglichkeit haben, dass mir nochmal so ein Check gegeben wird. Ihr Stimmzettel ist aktuell ungültig, weil Sie 5 anstatt 3 Stimmen vergeben haben. Ja, das wäre eine tolle Möglichkeit. Wir könnten auch andere Wahlsysteme nehmen, die komplizierter sind, aber demokratisch sinnvoller, wie zum Beispiel Ranked Choice, um das nur einmal gesagt zu haben, wo wir einfach nach mehr Präferenzen gefragt werden, ja? Und wo wir nicht nur zum Beispiel eine Partei wählen, wie bei der Zweitstimme der Bundestagswahl. Das wäre eine tolle Möglichkeit, und ich denke, wir werden uns auch in die Richtung entwickeln. Die Herausforderung ist natürlich, dass es anfällig ist für Fälschung. Also so eine digitale Wahl bundesweit, stadtweit irgendwie fälschungssicher zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Und das wird einfach noch eine Weile dauern, ehe wir dort sind und ehe sich auch so ein bisschen die Mentalitäten geändert haben, dass wir bereit sind, mal digital zu wählen.
Geht natürlich auch vielleicht nochmal sowas wie Zweifel Richtung Datenschutz und so einher. Wenn ich da jetzt digital wähle, kann das vielleicht doch jemand sehen?
In der Tat.
Sie sagten eben, die Präferenzen könnte man dort auch nochmal genauer bestimmen. Können Sie das erklären?
Also Sie haben es ja angesprochen, ne? Wir wären eigentlich von Marktforschungsinstituten oder vom Politbarometer, die interessieren sich viel mehr für unsere Präferenzen als das Wahlsystem. Ich will es ganz konkret machen. Bei der Bundestagswahl ist ja die wichtigste Stimme die Zweitstimme, wo wir die Partei wählen. Und zwar mit einer einzigen Stimme, ein Kreuz. Und wir müssen da ganz viele Abwägungen treffen. Vielleicht sind wir uns unsicher, ob die FDP in den Bundestag kommt, und wir sind aber FDP-Anhänger. Dann müssen wir irgendwie denken, okay, vielleicht wählen wir dann doch besser die CDU, damit meine Stimme nicht verloren geht. Bei solchen Ranked-Choice-Verfahren bringe ich Parteien in eine Rangfolge. Dann sage ich, also am liebsten ist mir die FDP, dann kommt die CDU und so weiter und so fort. Und das Wahlsystem berücksichtigt dann nicht nur meine Erstpräferenz, sondern alle Präferenzen. Also bei DSDS habe ich vielleicht auch eine Rangfolge von Präferenzen und dann werden so nach und nach diese Stimmen ausgezählt, schwächere Kandidaten aussortiert, aber meine Präferenzen umverteilt. Und so berücksichtige ich einfach viel mehr von dem, was Wählerinnen und Wähler gegenüber Parteien denken. Und das könnte man digital einfacher umsetzen, weil die Auszählung einfacher ist und weil ich einfach sozusagen auf App-Ebene Wählerinnen und Wählern das auch viel einfacher aufbereiten kann als auf so einer Stimmzettel-Ebene.
Ich glaube, das Thema Anfälligkeit ist eine ganz große Sache. Ich habe es ja in unserem Podcast hier oder auch Videopodcast, ihr könnt uns übrigens auch schauen auf mz.de und volksstimme.de, falls ihr das jetzt irgendwo im Autoradio hört und sagt, ich möchte die Gesichter gerne mal dazu sehen, also gerne mal da vorbeischauen, mz.de beziehungsweise volksstimme.de/podcast und da findet ihr uns dann. Aber sag mal so, dieses System, wie es jetzt ist, ist ja auch sehr fälschungssicher. Also aus über 20 Jahren Wahlhelfererfahrung kann ich sagen, wenn man da irgendwas manipulieren wollte, das funktioniert eigentlich nicht, weil man sitzt jedes Mal mit anderen Menschen zusammen im Wahllokal. Man müsste die alle einschwören darauf, wir werfen da jetzt mal 50 Zettel rein und kreuzen dann noch 50 Leute ab, die nie wählen waren oder sonst was. Das funktioniert einfach überhaupt nicht.
Systematischer Wahlbetrug funktioniert in Deutschland zum Glück nicht. Einmal, weil es genug Menschen gibt, die, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, das nicht tun würden. Und wenn wir Deutschen was können, dann ist es auch Bürokratie und Kontrolle. Und das funktioniert bei Wahlen relativ gut. Ne? Und was dann von manchen politischen Protagonisten versucht wird, das so ein bisschen zu nahezulegen, dass es doch irgendwie Wahlbetrug gibt, das lässt sich häufig ganz einfach erklären. Ne? Zum Beispiel, wenn dann bestimmte Parteien auf den letzten Metern nochmal sehr stark zulegen, und andere verlieren, dann liegt das häufig daran, dass die Briefwahl zuletzt ausgezählt wird und dass die Briefwahl einfach eher von Menschen genutzt wird, die andere Parteien wählen, als Leute, die die Unwahrheit bevorzugen.
Und wer den Eindruck hat, es darf sich jeder gern, also jetzt für die Wahl ist ein bisschen spät, aber für die nächste Wahl, nächstes Jahr wählen wir den Bundestag, meldet euch gerne als Wahlhelfer. Dann könnt ihr das Ganze aus der ersten Reihe beobachten, von früh um 7 bis um 1, wenn alle Stimmen ausgezählt sind und könnt in jeder Sekunde dabei sein.
Ganz genau. Und wenn man darauf keine Lust hat, kann man immer noch als interessierter Bürger, Bürgerin ins Wahllokal zur Auszählung gehen und hinten stehen und wirklich schauen, ob die Stimmzettel da auch ganz genau sortiert werden.
Weil Wahlskandale hat es ja auch schon in Sachsen-Anhalt gegeben.
Die sind, aber die werden dann halt aufgedeckt, siehe Stendal etc.
Und dann dafür gibt es uns.
Dafür gibt's uns. Wir machen das, ja.
Nochmal kurz, wer entscheidet denn, ob so eine digitale Wahlvariante gibt oder nicht? Macht das der Landrat oder?
Naja, also die unterschiedlichen Ebenen geben sich ja dann unterschiedliche Wahlgesetze. Das haben wir jetzt relativ prominent bei der Bundesebene mitbekommen, ne, wo sich CDU und CSU mit der Ampel auch darüber gestritten haben, ob wir jetzt diese Grundmandatsklausel behalten oder nicht. Und das Wahlsystem an sich für die Bundestagswahl ist ein einfaches Gesetz, was auf Bundesebene entschieden wird. Und die Kommunalwahlgesetze, das sind dann Angelegenheiten des Landesgesetzgebers. Also wenn wir mal dazu kommen, mal eine Kommunalwahl auszuprobieren, die digital laufen soll, dann müsste der Landesgesetzgeber sich bewegen und das Landeskommunalwahlgesetz mal ändern. Vielleicht auch im Rahmen von so einer Erprobungsklausel. Ich fände es ganz interessant, wenn man es mal parallel versucht. Ja? Also man wählt ein paar Gemeinden aus, die noch mit Papier und Stift wählen, die aber auch parallel vielleicht mal digital wählen. Und dann kann man so langsam in das digitale Zeitalter hineinschleichen, wenn man dann wirklich sieht, dass es funktioniert.
Jetzt haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wir haben zwei verschiedene Wahlen, Europa und Kommunal. Gibt es da statistisch signifikante Unterschiede, wie Wahlentscheidungen getroffen werden bei den Bürgern?
Also das Interessante ist, dass das Zusammenlegen von Kommunalwahlen und Europawahlen kann auch den Vorteil haben, dass ich sozusagen ebenenspezifisch wähle. Also ich denke an Europa, wenn ich die Europawahlzettel ausfülle und an die Kommune, wenn ich die Kommunalwahl ausfülle, während ich vielleicht stärker, wenn ich so auf Protestwahl getrimmt bin und ich habe nur eine Wahl, dann nutze ich die Kommunalwahl für die Protestwahl. Jetzt könnte man sozusagen vom Vorteil her sagen, wenn ich jetzt am 9.6. Protestwahl wählen möchte, dann mache ich das vielleicht stärker bei der Europawahl und nutze aber meine Kommunalwahlstimme für die Kommunalwahlebene. Und insgesamt unterscheiden sich die Kalküle der Wähler, ne? Also wie Wähler dann quasi an der ticken. So ein bisschen grundsätzlich gibt es natürlich ideologische Grundhaltungen, die sich dann eben nicht so stark verändern, nur weil ich jetzt bei der Opa oder der Kommunalwahl bin. Aber wie gesagt, ich habe auf lokaler Ebene lokale Angebote, lokale Politik, lokale Themen spielen eine größere Rolle. Und auf europäischer Ebene, das ist ja auch viel abstrakter, kann dann auch mal stärker Protestwahl reinrutschen oder so ein abstraktes, diffuseres Gefühl, welche Politik ich eigentlich möchte.
Wenn wir dann diese Elefantenrunden, heißt ja, also wenn diese in der Fernseh, die Politiker stehen da und suchen nach einer Erklärung für eine geringe Wahlbeteiligung, eine hohe Wahlbeteiligung, ein gutes Ergebnis, ein schlechtes Ergebnis, dann kommt ganz, ganz oft ein Faktor ins Spiel, das Wetter. Heute hat es geregnet, heute hat es geschneit, es war Sonne, es war sonst was, es war Grillwetter und so weiter und so fort. Gibt es Erhebungen darüber, ob das Wetter tatsächlich einen Einfluss auf Wahlbeteiligung und Wahlentscheidungen hat?
Also das Wetter ist ja immer schuld und hat aber letztlich noch keine Wahlen entschieden. Also wir wissen durchaus, dass Wetter Wahlbeteiligung verändert, aber jetzt auch nicht sozusagen so asymmetrisch im Sinne von auf einmal bleiben alle Grünen zu Hause, alle Grünwähler, weil besonders schönes Wetter ist oder es besonders stark regnet. Es kann die Wahlbeteiligung einfach beeinflussen, aber auch dieser Effekt ist nicht sonderlich relevant. Ist vor allen Dingen systematisch und er nimmt auch dadurch ab, dass die Briefwahl doch zunehmend die Urnenwahl verdrängt oder ergänzt und einmal dann relativ wurscht ist, wie draußen das Wetter ist, wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze und meinen Wahlzettel ausfülle.
Obwohl Standardbriefwahl wäre ja nicht so die Option. Ne? Auch da Anfälligkeiten, ne? Da sitzt jetzt der Papi daneben und führt die Hand. Ne? Also es ist ja dann auch so immer diese spannende Frage. Ne?
Gerade für Erstwählerinnen und Erstwähler, wenn der Vater dann oder die Mutter noch mit drüber gucken möchte, könnte das eine Gefahr sein.
Zeig mal her,
die Kleider. Das größere Problem, was ich sehe, ist, dass so dieser Wahlzeitraum so extrem in die Länge gezogen wird. Und eigentlich ist ja die Idee vor allen Dingen bei so von vielen als nachrangig empfundenen Wählen, dass ich vielleicht so eine Woche intensive Auseinandersetzung mit den lokalen Themen habe und dann zur Urnenwahl gehe. Und wenn ich jetzt schon 5 Wochen vor der Wahl zu Hause hocke und mein Kreuz mache, dann kann ich ja bestimmte Informationen gar nicht mehr aufnehmen, die erst in der kürzeren Phase vor der Wahl dann vielleicht auch auftauchen.
Aber grundsätzlich können wir den Merksatz formulieren, heute kann es regnen, stürmen oder schneien, aufs Ergebnis zahlt das nicht ein.
Das reimt sich auch noch und deswegen stimmt es auch.
Ja. Das ist wunderschön gesagt, Stefan.
Ja, dafür bin ich hier. Warum wählen Menschen eigentlich nicht?
Da gibt es unterschiedliche Gründe. Das, was uns keine Bauchschmerzen machen sollte, sind einfach Bürgerinnen und Bürger, die sich für Politik überhaupt nicht interessieren und gleichzeitig aber so eine allgemeine passive Zufriedenheit haben. Also denen ist es so ein bisschen egal, wer am Ruder ist, um salopp zu sagen, weil die so grundsätzlich damit einverstanden sind, in welche Richtung es gehen könnte. Sorgen machen sollten wir uns um die, die nicht wählen gehen, weil sie sich abgehängt fühlen und weil sie sozusagen mit Demokratie abgeschlossen haben, weil sie das Gefühl haben, dass die da oben in deren Weltsicht sich nicht für ihre Interessen interessieren und deswegen nicht zur Wahl gehen.
Aber das ist ja gerade auch der Nährboden vielleicht für populistische Ansätze.
Ja, wobei man da wiederum auch sagen kann, dass neue Parteien, das waren damals in den 80er Jahren die Grünen und in 2010ern war das die AfD, durchaus schon geschafft haben, auch wieder Menschen zurück zur Wahlurne zu bringen, die davor damit abgeschlossen hatten, weil sie kein politisches Angebot für sich gesehen haben.
Wie überzeuge ich denn dann Nichtwähler, vielleicht doch noch ein Kreuz auf den Wahlschein zu setzen? Sollte ich das überhaupt versuchen oder ist das zwecklos?
Ja, wählen gehen ist wichtig und man muss den Menschen eigentlich klar machen, dass man Politik nicht entrinnt. Außer man zieht sich auf eine einsame Insel zurück. Das kann aber auch allerlei Nachteile haben. Wir müssen einfach bestimmte Dinge kollektiv entscheiden. Dafür brauchen wir Politik. Und wenn ich mich an Politik überhaupt nicht beteilige, dann findet Politik trotzdem statt und meistens auch gegen meine Interessen. Also gerade das Problem, dass wir sehen, dass sozusagen niedrig gebildetere Menschen, einkommensschwächere Menschen nicht wählen gehen, das führt dazu oder trägt dazu bei, dass deren Interessen auch schlechter Berücksichtigung finden. Und das muss man vor allen Dingen diesen Menschen klar machen, verschafft euch einen Überblick, was entspricht so grob euren politischen Vorstellungen und wählt, weil das ist dann auch für die Politikerinnen und Politiker relevant, wenn sie sehen, dass es auch zum Beispiel Unterstützung für eine bestimmte Umverteilungspolitik gibt. Ja, wenn es die nicht gibt, Politik ist auch ein wettbewerbliches Geschäft, dann fallen solche Vorstellungen eventuell auch hinten runter.
Ja klar, man guckt am Ende, wer geht wählen, wer hat den größten Anteil, und dann gibt's halt irgend so ein Gesetz wie so eine Herdprämie oder irgendwas, weil man halt sagt, ja gut, okay, dann habe ich die erstmal allein gesagt. Mhm. Weil am Ende ist es ein mathematisches Spiel.
Am Ende ist es auch ein mathematisches Spiel, und wir müssen schauen, welche Interessen sich am Ende durchsetzen, und das fängt unten an. Ja, wenn Wählerinnen und Wähler seltener zur Wahl gehen, die eher für Umverteilung sind, dann wird das dazu führen, dass es weniger Umverteilungspolitik gibt und umgekehrt natürlich.
Kann man denn das irgendwie zusammenfassen? Wer geht denn wählen? Also gibt es so den Standardwähler, wo man sagt, der wird definitiv zur Wahl gehen, und wer eher nicht?
Also
vielleicht doch am Beispiel hier in Halle oder so.
Wir könnten bestimmt einer KI sagen, bastle mir mal den Standardwähler. Dann wäre das tendenziell so ein etwas älterer Mann, der höher gebildet ist, in einem gut situierten Stadtviertel lebt. Aber unter diesem Durchschnitt gibt es natürlich ganz viel Variation. Also wir wissen zum Beispiel, dass ältere Menschen eher wählen gehen als jüngere. Wird damit erklärt, dass man als junger Mensch irgendwie so viel los. Man hat vielleicht seinen ersten Job, seine zweite Freundin, seine erste Wohnung, und hat irgendwie weniger Nerv für Politik, wenn man schon gesettelt ist und etabliert, einfach auch mehr Interesse an Politik hat. Großes Problem, was wir sehen, besser gebildete, besser verdienende gehen viel häufiger wählen als die entsprechenden sozialen Pendants. Das ist klar, und gibt so einen kleinen Unterschied, Männer gehen häufiger wählen als Frauen.
Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, junge Menschen bleiben eher zu Hause, warum wird dann so ein Buhai um so Sachen gemacht wie Wählen ab 16 und wann dürfen wir und so? Das hat doch dann eigentlich nur einen marginalen Einfluss.
Na, ist auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Die Befürworter von Wählen ab 16 sagen, einmal so normativ begründet, naja, wenn die Leute schon sich für ihren ersten Beruf, ihren Ausbildungsberuf entscheiden, sind sie doch mindestens auch in der Lage, an der Wahl teilzunehmen und sollten entsprechend auch teilnehmen. Und die Idee ist auch, je eher ich quasi mich wirklich auch an Politik aktiv beteiligen kann, desto eher entwickle ich dann auch ein Interesse dafür. Wir sehen tatsächlich, dass Wählen ab 16 dazu führt, dass die durchschnittliche Wahlbeteiligung so ein bisschen sinkt, weil die Erstwählerinnen und Erstwähler seltener zur Wahl gehen. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Argument dagegen, dass die wählen gehen dürfen, sondern die Befürworter würden sagen, die können sich beteiligen, und das führt auch dazu, dass dann so ein politisches Interesse ausgebildet wird.
Was wählen Erstwähler?
Ja, das kann ich unter anderem daran erkennen, welche Parteien besonders dafür oder dagegen sind, dass Wählen ab 16 möglich ist. Also ne, das alte Diktum, als junger Mensch wählt man links, je älter man wird, desto konservativer kann sich jeder selbst hinterfragen, ob das bei ihm auch der Fall ist. Tatsächlich haben wir lange gesehen, dass jüngere Menschen eher linke Parteien, grüne Parteien wählen. Bei den letzten Landtagswahlen, interessanterweise vielleicht auch so ein TikTok-Effekt, waren auch konservative Parteien bzw. die AfD relativ stark. Aber tatsächlich so über den Daumen gepeilt werden da eher linke und grüne Parteien gewählt.
Sie haben eben den TikTok-Effekt angesprochen. Da mache ich mal einmal den Sprung zu einem Ihrer Schwerpunktthemen, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich Populismus und auch der Einfluss von Populismus auf Wahlen oder lokale Gremien. Ist da eine Veränderung vonstatten gegangen durch den Einfluss von Social Media? Ist das spürbar?
Ja, also wir leben ja in einer Zeit von einer sogenannten fragmentierten Öffentlichkeit. Also es ist nicht mehr so, dass wir alle Tagesschau gucken und die MZ lesen, sondern sozusagen der Medienkonsum hat sich maximal ausdifferenziert. Einige beziehen ihre Neuigkeiten nur noch von Facebook. Vor allen Dingen Jugendliche scheinen völlig in diesem TikTok-Universum verschwunden zu sein und quasi kaum noch Input von anderen etablierten Medien aufzunehmen. Und das hat sich vor allen Dingen die AfD zunutze gemacht. Also die ist ja der absolute Vorreiter, was TikTok-Inhalte angeht. Ja, also ich glaube, Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionschef von Sachsen-Anhalt, hat mehr Follower auf TikTok als die Grüne Bundespartei. Ja, das zeigt uns so ein bisschen die Asymmetrie, die da vorherrscht. Und die schaffen das einfach sehr gut, die Inhalte zu liefern, die dieser TikTok-Algorithmus dann den Leuten in die Timeline spürt. Und bei aller politischen Neutralität, Stichwort Populismus, sozusagen seine Inhalte zu vertreten, auch wenn die sich gegen Grüne, FDP oder CDU abgrenzen. Es ist völlig legitim. Das Problem des Populismus, was ich sehe, ist, dass Populismus zum Teil unsere Demokratie an sich in Frage stellt. Also dass da so getan wird, als wären wir ein homogenes Volk, was alle, wo alle Menschen dieselben Meinungen haben. Das ist nicht so, sondern es gibt halt Pluralismus, gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen, und das anzuerkennen und dass wir darüber demokratisch miteinander streiten müssen, das ist ganz wichtig, und das negiert aus meiner Sicht der Rechtspopulismus.
Okay, jetzt haben wir uns ja vorhin schon mal so den klassischen Wähler gebastelt. Gibt es denn für so eine Kommunalwahl auch den klassischen Kandidaten? Gibt es da irgendwo, auch da, Alter, Beruf, Wohnort, wer so gerne sagt, ich stehe da auf dem Wahlzettel?
Ich glaube, Katapult war das, das Magazin hatte das mal so eine schöne Grafik, dass es mehr Bürgermeister in der Bundesrepublik gibt, die Thomas heißen, als weibliche Bürgermeisterin. Okay. Insgesamt, also Politik war eine Männerdomäne und ist in Teilen auch noch eine Männerdomäne. Also wir haben einfach unter Abgeordnetenmandatsträgern auch auf kommunaler Ebene einen Männerüberhang. Auch hier sehen wir wieder, dass sich eher obere Schichten politisch betätigen. Ja, wir haben uns das auch mal ganz konkret angeguckt für Halle. Da sehen wir, dass sozusagen auf 1000 Wahlberechtigte aus dem Paulusviertel, aus Gröllwitz, also einfach aus sozusagen gehobeneren Stadtvierteln, deutlich mehr Kandidierende kommen als aus so Großwohnsiedlungen wie Halle Neustadt oder Silberhöhe. Das ist tatsächlich der Fall.
Sie haben sich ja sehr intensiv mit den Wahlen in Halle beschäftigt. Die können wir ja vielleicht so ein bisschen exemplarisch jetzt mal für Sachsen-Anhalt nehmen und haben uns da auch ein paar Grafiken mitgebracht, wie es um Wahlbeteiligung etc. gestellt ist. Das Ganze, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, packen wir euch auch als Link rein. Ne, wird auch noch ergänzt, wird noch aktualisiert vom Professor Stecker. Dann gibt es hier tatsächlich nochmal ganz, ganz heiße Informationen über die Wahlen. Gucken wir uns mal die Wahlbeteiligungen an. Das erste Diagramm, die durchschnittliche Wahlbeteiligung in Halle. Wir sehen also, ganz früher war sie mal so ein bisschen höher und hier macht so ein bisschen so den Sägefisch.
In der Tat, der Sägefisch, ja, so ein bisschen malen nach Zahlen. Also was man sieht, ne, in den 90er Jahren, so eine sehr stark politisierte Zeit, da waren bei Bundestags-, kommunalen, Oberbürgermeisterwahlen die Wahlbeteiligung relativ hoch. Ja. Und dann differenziert sich das so ein bisschen aus. Bundestagswahlen sind wir immer so bei 70%. Kommen so die Landtagswahlen, die ein bisschen unterhalb der Bundestagswahlen sind, und Kommunalwahlen folgen dann, und Oberbürgermeisterwahlen, da ist die Wahlbeteiligung am niedrigsten, vor allen Dingen bei der Stichwahl.
Ja? Ach, daher kommt so dieser Zackeneffekt.
Ganz genau.
Eine ist die erste Wahl und dann ist die Stichwahl und dann sinkt es nochmal. Aber mal ganz ehrlich, wenn man jetzt hier so eine Wahlbeteiligung hat von 25%, kann man doch nicht sagen, juhu.
Kann man nicht sagen, juhu, da auch wieder Stichwort digitales Wählen. Ja, wir sollten mit der Zeit der Wählerinnen und Wähler sehr rücksichtsvoll umgehen und möglichst dann auch Wahlzeitpunkte zusammenlegen. Und wenn wir digital wählen würden, und auch wenn wir nicht digital wählen würden, könnten wir zum Beispiel solche Rangordnungsverfahren wählen, Ranked Choice, wo wir bei einem Wahltermin sagen, welchen Menschen möchte ich am liebsten als Bürgermeister, welchen als zweitliebsten, welchen als drittliebsten. Und damit nehme ich sozusagen diese Stichwahl vorweg, weil einfach die Präferenzen so ausgezählt werden können, dass ich schon an diesem einen Wahltermin weiß, wer es jetzt wird, ob er es dann bleibt in Halle. Muss man dann abwarten. Aber da gibt digitales Wählen oder auch Ranked-Choice-Verfahren, gäbe es eine großartige Möglichkeit, das sozusagen von den Regeln her so zu verbessern, dass ich diese Zacken nicht mehr habe.
Aber was auch spannend ist, wenn wir uns wirklich nochmal die Wahlbeteiligung angucken im nächsten Diagramm, wo wir ja, was Sie vorhin schon sagten, ne, dass die also auch je Stadtteil zum Beispiel in Halle komplett unterschiedlich ist. Ich habe also hier Ausreißer, die sind, jetzt müssen wir ganz kurz erklären, was bedeuten die, also wir haben jetzt hier so Boxen, ne, was bedeuten diese Boxen mit den Strichen oben und unten dran?
Also jeder Punkt ist ein Stadtviertel und seine Wahlbeteiligung. Diese Boxen geben letztlich an, wie stark diese Punkte streuen. Man kann also sagen, je größer diese Box, desto stärker unterscheidet sich die Wahlbeteiligung über die Stadtviertel. Und wenn wir uns das für Halle angucken, dann sehen wir einen Befund, den wir viel zu häufig übersehen, weil wir ständig auf diese durchschnittliche Wahlbeteiligung starren und sagen, naja, es haben 50% gewählt, das ist so lala. Das Problem ist, es ist fantastisch in Heide Süd, also ein gehobenes Stadtviertel in Halle, wo sich immer so drei Viertel beteiligen, und es ist
Aber auch immer, ne? Das zieht sich hier so durch. 73%, beziehungsweise hier ist es dann mal niedriger, aber trotzdem hoch.
Ganz genau, ne? Also es ist wirklich ein systematischer Effekt, der durch die soziale Zusammensetzung der Stadtviertel bestimmt ist. Heide Süd, Kröllwitz, Paulusviertel, die Leute gehen wählen, deren Interessen werden dann auch stärker natürlich berücksichtigt. So funktioniert nun mal Demokratie, und Silberhöhe, Halle Neustadt gehen viel seltener wählen. Und das ist einfach ein systematischer Effekt, der sich auch verstärkt hat. Das sehen wir auch. Also die Boxen werden viel größer. In den 90ern war die Spannbreite zwischen Silberhöhe und Paulusviertel noch deutlich geringer als jetzt. Und das hat was mit der Entmischung der Stadtviertel zu tun. Ja, also wir haben zunehmend eine Segregation in Städten, die in Halle besonders stark ausgeprägt ist. Also sozusagen privilegierte soziale Schichten, höher gebildete, besser verdienende Schichten, die konzentrieren sich in den netten Innenstadtvierteln, in den Bauten, während in den Großraumwohnsiedlungen wie Halle Neustadt und Silberhöhe wirklich dann sozial auch schwächere Menschen und Menschen mit Migrationshintergrund sich konzentrieren, die dann sich einmal sozusagen als Kontexteffekt auch abgehängt fühlen und viel, viel seltener zur Wahl gehen.
Okay, das sehen wir auch hier nochmal, ne? Wahlbeteiligung Stadtvierteln, ne? Also Dölauer Heide am oberen Ende und dann Heide Süd, Kröllwitz etc. Und dann geht es so nach unten.
Das muss einem eben immer klar sein, wenn man durchs Paulusviertel flaniert. Das ist nicht repräsentativ für Halle. Ja, und Kommunalpolitik hat die große Herausforderung, wirklich ein extrem heterogenes Gebiet irgendwie auszugleichen und die Interessen zu berücksichtigen. Wir sehen ja auch, dass aus der Silberhöhe oder Halle Neustadt deutlich weniger Menschen sich zu einer Kandidatur bereit erklären. Und die Idee von Kommunalpolitik ist ja genau, Leute zu bekommen als Stadtverordnete, die wirklich dann die Probleme ihres Stadtteils vor der Haustür haben. Das im Stadtrat vertreten können. Und das ist eben nicht der Fall, wobei wir da auch wirklich sehen müssen, dass die Stadtverordneten aus Kröllwitz-Paulusviertel natürlich auch für Halle Neustadt mitdenken und versuchen, dieser quasi großen Verzerrungen zu überbrücken.
Lässt sich das jetzt transponieren auf Sachsen-Anhalt?
Das lässt sich auf alle Fälle auf größere Städte übertragen. Also Magdeburg ist zum Teil auch segregiert. Das sehen wir letztlich in allen großen Städten in Deutschland. Und ein Stück weit, aber das ist dann nochmal eine andere Konfliktart, sehen wir das auch in diesem Stadt-Land-Konflikt. Ja. Also wir sehen in den Städten, zumindest in den Innenstädten und in den sozusagen guten Lagen, eine Konzentration von besser gebildeten, besser verdienten und auf dem Land dann teilweise auch eine stärkere Konzentration von einfacher gebildeten Menschen. Aber das ist nicht so stark Stadt-Land ausgeprägt wie jetzt zum Beispiel in Halle, Paulusviertel, Silberhöhe.
Obwohl ich da immer den Eindruck hatte, dass ja gerade die Gebildeten dann sagen, ach komm, wir kaufen uns jetzt hier auf dem Dorf ein Haus, sanieren das schön und dann. Aber okay. Hier haben wir nochmal, was sagen uns diese Diagramme, soziale Benachteiligung und Wahlbeteiligung?
Also Wahlbeteiligung erklären wir eigentlich gerne auf der individuellen Ebene. Also ich frage jemand, wie viel verdienst du, was ist dein höchster Schulabschluss, und dann sage ich dir, ob du wählen gehst. Können wir häufig aber nicht machen, weil Umfragen teuer sind. Deswegen nutzen wir sogenannte Aggregatdatenanalysen. Da schauen wir sozusagen in einem Stadtviertel, wie ist da der durchschnittliche Arbeitslosenanteil. Und wir wissen ja auch aus der Wahlstatistik, wie hoch die durchschnittliche Wahlbeteiligung sind. Und das ist hier abgetragen. Da sehen wir wieder Punkte für jeden Stadtviertel. Und die gerade versucht sozusagen, diese Wolke aus Punkten zusammenzufassen und so einen Trend zu zeigen. Und hier sehen wir zum Beispiel, je höher die Arbeitslosigkeit in einem Stadtviertel in Halle ist, desto niedriger ist auch die Wahlbeteiligung. Ja, hier haben wir wieder diesen klassischen Unterschied zwischen Heide Süd, wo, glaube ich, fast niemand das Arbeitsamt frequentiert, mit einer extrem hohen Wahlbeteiligung auch, und Silberhöhe, Halle Neustadt, wo es eine relativ hohe Arbeitslosigkeit gibt in Halle, teilweise über 30%, die vergemeinschaftet ist mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung.
Okay, also spannende Daten, die Sie uns ja mitgebracht haben. Nochmal für alle, die es interessiert, einfach mal in die Beschreibung, in die Shownotes vom Podcast schauen, auf mz.de/podcast, und dort haben wir den Link reingepackt. Und Sie reichern das noch ein bisschen an, haben Sie uns versprochen. Da kommen noch für ganz Sachsen-Anhalt, für jedes Dorf. Nein, also ganz so übertrieben wollen wir es nicht machen. Jetzt haben wir bei der Europawahl und bei der Kommunalwahl ja auch eine Besonderheit. Und zwar gibt es bei beiden keine nicht die 5%-Hürde. Mhm. Das heißt, am Ende, gerade bei Kommunalwahlen, das hat man beim letzten Mal ja schon gesehen, da gibt es auch ganz viele Wählergruppen. Da kandidiert die Feuerwehr, der Sportverein etc., was auch alles legitim ist, was auch alles so sein soll. Bei der Europawahl geht es bis dahin, dass es am Ende irgendwelche Spaßparteien gibt, à la die Partei etc., die dann aber zum Beispiel auch mit Stimmen einziehen. Ist das jetzt förderlich für die Demokratie, wenn man dann am Ende so eine teilweise ja wirklich sehr kleinteiligen Strukturen hat im Parlament? Oder ruft da die Weimarer Republik schon um die Ecke?
Also zunächst mal ist es eine tolle Sache von demokratischen Parteiensystemen, dass die neue Strömungen sofort abbilden können. Ja, also wenn sich eine relevante Tierschutzfraktion oder in der Bevölkerung ist Tierschutz einfach wichtiger und es gibt dann auch eine Tierschutzpartei, die ich wählen kann, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Also diese Innovationsfähigkeit, neue Meinungsbilder in der Bevölkerung aufzugreifen und in den politischen Prozess zu tragen, ist eine tolle Sache. Problem wird's dann, wenn ich vielleicht nicht nur eine, sondern zwei Tierschutzparteien habe, plus noch 10 andere Parteien, weil Demokratie soll einerseits Interessen von Bürgerinnen und Bürgern aufgreifen, aber sie muss daraus auch irgendwie Beschlüsse machen. Am Ende des Tages müssen wir ja irgendwie festlegen, wo wird der Kindergarten gebaut, wie hoch soll die Einkommenssteuer sein. Und je zersplitterter die Parlamente sind, desto schwieriger ist es, so eine Mehrheit zu bilden. Ja, das sehen wir ganz klar in Thüringen, wo der Landtag extrem zersplittert ist und viele Kräfte auch nicht untereinander sozusagen koalitions- und mehrheitsfähig sind. Und dann kann Demokratie sozusagen auch scheitern darin, sinnvoll zu regieren. Das ist dann in den kommunalen Vertretungskörperschaften, also im Stadtrat, nicht so ein großes Problem, weil die ja quasi keine Regierung ins Amt wählen und sich da keine Koalition bilden müssen, sondern wir haben ja noch einen Oberbürgermeister. Aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, weil auch so ein Stadtrat muss Mehrheiten bilden. Und je mehr Kräfte das gibt, desto schwieriger kann das sein. Also da ist einfach auch ganz wichtig, dass die Menschen, die im Stadtrat sitzen, irgendwie fähig sind, miteinander zu arbeiten. Ja, und dann auch, wenn es nicht nur 3 Parteien und Listen gibt, sondern am Ende vielleicht 7, 8, dass man irgendwie in der Lage ist, konstruktiv miteinander zusammenzuarbeiten.
Eins müssen wir uns jetzt so ganz kurz vor der Wahl noch verraten. Wenn wir jetzt noch Einfluss auf die Wahl nehmen wollen, welches Team müssen wir durch die Stadt jagen?
Man könnte es mit einem Wolf versuchen oder mit einem Hai durch die Saale, weil da wissen wir aus Forschung, dass tatsächlich Hai-Attacken in den USA, ist das untersucht worden, dazu führen, dass der amtsinhabende Präsident Stimmen verliert.
Oh.
Klingt völlig plausibel. Ist so ein Beispiel für, man sagt ja im Theater, es gäbe kein schlechtes Publikum und in der Demokratie, die Wählerinnen und Wähler müssen wir so nehmen, wie sie sind, aber wir beobachten schon in der Forschung, dass es ein gewisses Moment von Irrationalität bei Wählerinnen und Wählern gibt. Und wahrscheinlich hat der US-amerikanische Präsident die Haie nicht selber gezüchtet und quasi auf Reisen und auf Jagd geschickt, sondern Dinge passieren einfach. Aber wir Menschen haben die Tendenz, um uns diese Welt irgendwie auch kontrollierbar zu machen, wir müssen Verantwortung zuschreiben. Und im Zweifel nehmen wir die wir irgendwie sehen, die verfügbar sind. Das sind häufig Politikerinnen und Politiker. Und daran kann man zeigen, dass das einen Effekt hat, obwohl der Präsident da keinerlei Verantwortung für hat. Und wenn jetzt ein Nutria durchdreht, aus der Saale kommt, dann wird höchstwahrscheinlich auch der Stadträte dafür keine Verantwortung haben. Aber wir wissen, dass sowas auf Wahlverhalten wirkt.
Also das wäre so der letzte Tipp für morgen, ne? Einfach mal aus dem Tierpark. Entweder wenn man sagt, wir sind die stärkste Fraktion, dann nimmt man niedliche Tiere, Erdmännchen, Alpakas, Pinguine, jagt die eine Runde durch die Stadt. Und wenn man sagt, nee, wir wollen die stärkste Fraktion angreifen, dann irgendwie der Wolf.
Einfach mal zugucken,
was
für Ideen man kommen könnte.
Gut. Und ich sehe Montag dann schon die Schlagzeile. Aschersleben, Doppelpunkt. Tiger. Ich hoffe nicht.
So nehmen wir auch wieder Einfluss auf den zu berichtenden Gegenstand. Genau. Das ist zwingend zu vermeiden.
Genau.
Wir haben hier zum Schluss immer eine gute Tradition.
20 Folgen schon lang.
Ja, tatsächlich. Wir fragen unsere Gäste immer noch auch einmal, ob sie vielleicht Wünsche oder konkrete Forderungen an die Kommunalpolitik haben. Das ist jetzt Ihre Chance, noch was loszuwerden.
Ja, ich würde sagen, an die Kommunalpolitik, ja, so ein Standardwunsch, den wir alle als Wählerinnen und Wähler haben sollten, dass man eben vielfältige Angebote macht und wenn man dann gewählt ist, aber auch versucht, konstruktiv zusammenzuarbeiten und Mehrheiten zu bilden, vielleicht auch mal stärker so themenspezifisch, Stichwort wechselnde Mehrheiten, dass man das nicht immer so als Koalition begreift, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene muss man das nicht, sondern dass man einfach auch nach Sachlage dann unterschiedliche Fraktionen sich zusammenfinden und abstimmen. Das ist aber vielleicht gar nicht so ein wichtiger Wunsch. Wir wünschen uns viel zu selten was von den Wählerinnen und Wählern. Das wäre eigentlich mein wichtigster Wunsch, dass man anerkennt, dass wirklich die übergroße Mehrheit der vor allen Dingen Kommunalpolitiker das ehrenamtlich macht und dafür auch viele Opfer im Privatleben, im Familienleben bringen, um letztlich für uns Kommunalpolitik zu machen und Dinge zu entscheiden, die nun mal entschieden werden müssen und dass die mindestens unseren Respekt verdienen dafür, dass sie das tun. Wir müssen nicht ihre Meinung teilen. Wir können ja auch die Politikerinnen und Politiker dann wählen, die unsere Meinung teilen. Aber wir sollten das respektieren, das auch wertschätzen, dass die für uns Politik machen und sie dann mindestens nicht beleidigen und auch das nachvollziehen können, dass da eben unterschiedliche Interessen vertreten werden. Weil das ist ein großes Problem. Zusätzlich zu der Zeiterfordernis für so ein Mandat beobachten wir auch, dass Kommunalpolitiker zunehmend bedroht werden und beschimpft werden und so ein Mandat nochmal unattraktiver dafür wird. Also wie gesagt, wir brauchen immer Politik. Politik passiert immer. Irgendjemand muss was machen und wir sollten froh sein, dass sich Menschen in ihrer Freizeit dazu bereit erklären.
Am Sonntag ist es soweit. Ihr alle habt's in der Hand beziehungsweise im Stift, die Kreuze an den richtigen Stellen zu setzen, so dass es kommunal in Sachsen-Anhalt auch weiterhin vorangeht, so dass sich die kommunalen Gremien entsprechend formieren können, um ihre Stadt, ihre Gemeinde, ihren Landkreis voranzubringen und natürlich auch Europa bei der Europawahl. Und ich glaube, das beste Schlusswort: bitte nicht verwählen. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche nochmal mit einer Auswertung zu den Wahlen in Sachsen-Anhalt hier im Podcast Wahllokal. Und Anna, möchtest du noch was auf den Weg gehen?
Ja, unbedingt. Ich will jetzt nicht inkonsequent werden hier. Zum Schluss noch einmal, ein allerletztes Mal, wenn euch das brennend interessiert, dann folgt uns überall, wo es gute Podcasts gibt.
Genau. Toll, oder? Wenn ihr euch jetzt nicht entscheiden könnt, hört euch einfach die anderen 20 Folgen noch an.
Geht natürlich auch.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, gut, wie sagt man, gibt es eigentlich so ein gut Wahl? Ansonsten
erfinden wir es.
Erfinden wir das jetzt.
Gut Wahl.
Gut Wahl am Sonntag und bis bald.